D-Radio Wissen 100.
Die heiße Spur kommt 2013 nach einem Zeitungsbericht. Wie so viele andere auch. Aber diese ist besonders. Die Bochumer Lokalzeitung hat mal wieder etwas über das Uni-Phantom geschrieben, das bald die ersten Straftaten verjähren. Kurz darauf kam der Tipp. Mit 10 Jahren Verspätung. Aber so verheißungsvoll wie schon lange nicht mehr.
Das passte. Alles passte. Die Lebensumstände, die da geschildert wurden, da passte das super.
Kommissar Frank Plefka ist voller Erwartung. Er selbst nennt sich den letzten Überlebenden der Ermittlungskommission, die das Uni-Phantom jagt. Das wäre schon ein Ding, wenn er alleine den Fall endlich knacken könnte.
So ein Täter, der über 20 Frauen vergewaltigt oder versucht zu vergewaltigen, in einem Fällen waren es ja Versuche. Das ist eine herausragende Sache natürlich. Hat man nicht so häufig. Zum Glück.
Schon seit 1994 wird im Ruhrgebiet nach einem Serienvergewaltiger gesucht. Später unter dem Namen das Uni-Phantom. In manchen Phasen fieberhaft, mit 30 Ermittlern gleichzeitig und ungeheurem Aufwand. Waldstücke werden verdrahtet, Hubschrauber überfliegen die Ruhr-Uni Bochum und im Wald nisten sich Polizisten ein. Ein Großeinsatz, um endlich das Uni-Phantom zu schnappen, aber jahrelang ohne Erfolg. 2013, vor 3 Jahren, bekommt Frank Plefka dann den heißen Tipp. Es könnte der entscheidende letzte Hinweis sein. Der mutmaßliche Täter, ein bereits verstorbener Mann.
Die letzten Hinweise auf die Taten hatten wir aus 2002, 2003 in dem Bereich. Und die Person sollte 2003 verstorben sein. Das passte natürlich auch. Wenn einer tot ist, dann macht er auch nichts mehr. Und ja, jetzt begann natürlich die Idee, möglicherweise da eine Exhumierung anzustreben.
19 Jahre lang läuft damals schon die Suche nach dem Uni-Phantom. 19 Jahre, in denen die Opfer mit Traumatisierungen zu kämpfen haben und etliche Ermittler am gespenstigen Vergewaltiger verzweifelt sind. Ob das Rätselraten um das Phantom jetzt endlich ein Ende findet? Dann, wenn ein Selbstmörder aus dem Grab geholt wird? Angefangen hat die Vergewaltigungsserie in Sprockhövel, in meiner Heimatstadt. Ein kleines Kaff am Rande des Ruhrgebiets. Früher kam es mal in der Tagesschau vor, weil hier das IG Metall Bildungszentrum gebaut wurde. Eine ziemlich große gewerkschaftliche Bildungsstätte, sogar die größte der Welt, sagt Wikipedia. Aber noch viel größer sind in Sprockhövel die Äcker und Wälder. Und mein Heimatdorf ist auch bekannt für diese gruselige und brutale Geschichte, über die 2003 auch das Fernsehen berichtet, in Aktenzeichen XY.
Die 12-jährige Schülerin war damals alleine unterwegs, als sie auf den Täter traf. Der Mann bedrohte sie mit einem Messer und forderte sie auf, mit ins Buschwerk zu kommen. Ein derartig brutales Vorgehen war nicht nur für das Mädchen, sondern auch für die Stadt Sprockhövel ein großer Schock.
Das ist Ralf Brüggemann, der Kommissar, der damals die Ermittlungen geführt hat. Der Vorgänger vom aktuellen Ermittler Plefka. Mittlerweile hat Brüggemann das Kommissariat in Bochum verlassen und fährt Streife in einer Nachbarstadt.
Emotional bewegt mich das natürlich immer wieder, weil ich unendlich viele Stunden meiner Arbeitszeit mit diesen Örtlichkeiten hier verbunden habe.
Keiner kennt den Fall des Bochumer Serienvergewaltigers so gut wie Kommissar Brüggemann. 13 Jahre hat er sich an dem Phantom abgearbeitet. Der Fall seines Lebens. Ein tragischer. Denn gelöst hat er ihn nicht. Wir verabreden uns auf dem Campus in Bochum. Die Unigebäude hier haben den Charme von Parkhäusern. Hässlich und nachts besonders unheimlich. Ralf Brüggemann ist in Zivil gekommen. Aber auch in seiner dunkelgrünen Multifunktionsjacke wirkt der 54-Jährige wie ein Polizist. Groß, kurze Haare, durchtrainiert und ein stolzer Gang, mit dem er sich auf der Straße Respekt verschafft. Wir machen uns auf den Weg zu den alten Tatorten.
Ich habe zahlreiche Nächte mir um die Ohren geschlagen, tagsüber immer wieder hier in diesem Bereich verweilt.
Es ist ein sonniger Mittwochmorgen im Mai. Die Studenten kommen gerade mit der U-Bahn an und strömen in die Hörsäle.
Hast du schon mal was vom Uni-Phantom gehört?
Nee, habe ich nicht gehört.
Ich glaube, das war ein Mann. Das ist aber schon 10 Jahre her oder so, glaube ich.
Wenn ich da unten auf die Toilette gehe, keiner ist da, im Audi Max, dann denke ich immer, na, also aus dem Kopf ist es nicht.
Clara hat gerade tatsächlich einen Witz über den Vergewaltigerwald da hinten gemacht.
Also ich habe nur gesagt, dass er ja immer Vergewaltigerwald hieß oder dass da ja auch manchmal komische Leute rumrennen.
Und genau da laufen wir jetzt hin. Der ehemalige Uni-Phantom-Jäger Brüggemann und ich.
Dieses Lehrholzwäldchen hat vielen Frauen für ihr weiteres Leben große Probleme bereitet. Nämlich, weil hier der unmittelbare Tatortbereich tatsächlich beginnt. Wir sind jetzt hier ungefähr 300 Meter von den nächsten Wohnheimen weg.
Wir sind gerade mal 3 Minuten von der U-Bahn-Station hergelaufen und schon stehen wir mitten in einem Waldstück.
Ja, die Universität ist damals ja quasi auf die grüne Wiese gesetzt worden und die Bebauung ist dann ringsherum entstanden, sodass wir hier viele Grünflächen haben und auch bewaldete Gegenden haben, wo es den Täter halt möglich war, sich da ungehindert zu bewegen.
An einer Senke stoppt Polizist Brüggemann. Er zeigt auf eine Böschung. Hier hat das Phantom eine der Studentinnen vergewaltigt, sagt er. Immer nach dem gleichen Muster. Es hört sich an wie aus dem Bilderbuch für Albträume.
Der ist ja immer von hinten an die Frauen herangetreten, hat diese Frauen dann dementsprechend mit einem Messer bedroht. Er hat immer diese Schrecksekunde ausgenutzt. Also er ist nicht den Frauen entgegengekommen oder war erst noch, hat Gespräche vorher mit denen geführt oder ähnliches, sondern er hat überfallartig agiert. Ja, er war plötzlich da.
1994 schlägt der Vergewaltiger zum ersten Mal zu. Anfangs treibt er sich in meiner Heimatstadt Sprockhövel um. 3 Vergewaltigungen, immer im gleichen Stadtteil, an Feldwegen. Die Polizeiarbeit mit dem Computer ist damals noch in der Steinzeit. Ralf Brüggemann erzählt mir von Lochkarten und nix da von automatischem Datenabgleich per Mausklick. Immerhin hat die Polizei damals nach der ersten Tat DNA sichergestellt. Auch wenn sie es mit dem damaligen Stand der Technik kaum analysieren kann.
Es war aber, und das war wesentlich, von den Kollegen damals dieses Ejakulat vom Baum abgerieben worden und für mögliche Beweiszwecke einfach eingefroren.
3 Jahre später wird das Sperma aus der Kühlung geholt. Es gibt neue Vergewaltigungen, jetzt in der Nachbarstadt Bochum. Aus den anliegenden Städten werden Akten und Beweismittel angefordert und auch das Sperma vom Sprockhövler Täter. Jetzt ist klar, im Ruhrgebiet geht ein Serienvergewaltiger um. Mit Schwerpunkt an der Bochumer Universität. Und bald schon hat die Boulevardpresse einen Namen für den Täter. Das Uni-Phantom.
Im Sommer 97 da so markant geworden, dass wir wussten, da tut sich irgendwas. Sowas Vergleichbares hatten wir zu der Zeit, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen nicht.
Also total einzigartig. So.
Ja, herausragend, bedeutend schrecklich. Ne?
In Bochum gründet sich die EK Messer, eine Ermittlungskommission, benannt nach der Tatwaffe. Ralf Brüggemann ist derjenige, der die Tatserie erkannt hat. Er wird die treibende Kraft bei den Ermittlungen. Doch dann passiert etwas Unerwartetes. Nichts. Das Uni-Phantom verschwindet 1997 einfach von der Bildfläche. Das Einzige, was bleibt, sind Phantombilder. Sogar gleich 7 verschiedene. 20 bis 40 Jahre soll der Mann damals alt gewesen sein und Ruhrpott-Dialekt sprechen. Auf einem Bild sieht das Phantom aus wie der junge Proll von nebenan. Auf einem anderen wie der Schauspieler Gerd Fröbe, der im Klassiker Es geschah am helllichten Tag einen Kindervergewaltiger spielt. Die einzige Gemeinsamkeit bei den Phantombildern? Ein fusseliger Schnurrbart. Im Sommer 2000 wird das Uni-Phantom wieder aktiv. Der Mann vergewaltigt eine 21-jährige Studentin. Auf ihrem Heimweg von einer Party wird sie in ein Gebüsch gezogen.
Dies ist die 15. Tat, die man ihm zuordnen kann, aber noch lange nicht die letzte. Es kommt zu 5 weiteren Übergriffen auf Studentinnen der Bochumer Uni bis zum Dezember 2002.
Was? Ich werd verrückt. Geht's wieder los?
An der Bochumer Uni geht die Angst um. Die Verkehrsbetriebe richten einen Shuttle-Service ein. Von der Haltestelle zu den Wohnheimen. Und auch für die Polizei beginnt ein ungeahnter Großeinsatz an der Uni.
Es ist alles gemacht worden. Also wir sind die kompletten polizeilichen operativen Maßnahmen ausgeschöpft worden, die man sich vorstellen kann. Es ist nichts unversucht geblieben.
Was genau, will Polizist Brüggemann nicht verraten. Nur so viel. Irgendwas mit Wärmebildkameras im Wald, Bewegungsmeldern. Und Polizisten haben sich natürlich auch noch auf die Lauer gelegt.
Ich möchte jetzt nicht aus dem Nähkästchen der polizeilichen Arbeit plaudern, aber ich sag mal, derjenige, der sich im Wald eingräbt und da wirklich mehrere Stunden verharrt, bis er aufgrund der Kälte dann nicht mehr aushalten kann, das kommt der Sache vielleicht ein bisschen näher.
Eingebuddelt wie Soldaten im Dschungelkampf. Zeitweise durchforsten 130 Polizisten in einer Nacht den Unicampus und die Wälder drumherum. Und Ralf Brüggemann läuft mit in vorderster Front.
Wenn Sie jetzt jemanden feststellen, müssen Sie auch diesen hier erstmal kriegen. Sehen Sie hier in 50, 100 Meter Entfernung eine Person, die sich dann Ihnen versucht zu entziehen und nur links oder rechts in so eine Lichtung reinläuft und dann weg ist? Den müssen Sie erstmal kriegen und anhalten.
Und sind Sie doch mal jemandem hinterhergerannt?
Ja, sicherlich. Wir haben auch Erlebnisse gehabt, dass Leute sich natürlich verfolgt gefühlt haben und dachten, sie würden Opfer eines Überfalles werden, dass plötzlich da Polizisten vor dem standen. Also das sind ja Zivilkräfte gewesen.
Rund um die Bochumer Uni herrscht zeitweise totale Überwachung. Doch die Polizei bekommt das Phantom einfach nicht zu fassen. Stattdessen trifft sie in den Wäldchen auf Freaks im Latexanzug, Spanner und Trittbrettfahrer.
Im Rahmen der Observationsmaßnahmen gleich zu Beginn der Ermittlungen ist ja jemand hier festgenommen worden, der Fesselungswerkzeuge dabei hatte, Maskierung dabei hatte, entsprechende Einweghandschuhe dabei hatte. Da hegt man natürlich sofort die Hoffnung und sagt, hoppla, das kann er ja eigentlich nur gewesen sein.
Doch schon am nächsten Morgen ist klar, der Festgenommene ist doch nicht das Uni-Phantom. Aussehen und krimineller Werdegang passen einfach nicht zum Täterprofil. Und die DNA erst recht nicht. Die Ermittler weiten die Fahndung immer weiter aus, auch im Internet. Die Polizei bastelt eine Seite, auf der man regelmäßig Neuigkeiten zum Fall veröffentlicht. Gleichzeitig ist das auch eine Falle. Man hofft, dass das Phantom auch mal vorbeisurft und dass man es über das Modem zu fassen bekommt.
Man verläuft sich dann natürlich auch in viele Spuren, weil das wird nicht mehr überschaubarer, sondern unüberschaubarer. Also wir haben auch in den eigenen Reihen uns gedanklich damit auseinandergesetzt. Gibt es da irgendwo jemanden?
Krass, Sie haben einen Kollegen verdächtigt.
Ja, wir haben ja nach Fehlern gesucht. Ne? Also das gehört eben auch dazu, dass man eben nicht nur das Positive versucht darzustellen, sondern eben auch guckt, woran hat es gelegen. Also so schizophrene Sachverhalte schon fast sich ausdenkt.
Im Herbst 2002 soll ein Massenspeicheltest für Klarheit sorgen. Fakten statt noch mehr Spekulationen.
Für uns war ja der sichere Ausschluss eben immer diese DNA-Untersuchung, weil das der absolute Weg war. Da gab es kein Grau mehr, da gab es nur noch Schwarz oder Weiß. Und das war eben eine neue Geschichte damals.
Über 10.000 Männer sollen eine DNA-Probe abgeben. Auch ich bin dabei, weil ich ins Raster falle. Der Täter soll wahrscheinlich mal in meiner Heimatstadt Sprockhövel gelebt haben, weil er sich anscheinend so gut dort auskennt. Für das Täterprofil bekam die Polizei sogar Unterstützung von einem Experten aus England, von Scotland Yard. Alle denken, jetzt muss das Uni-Phantom doch endlich auffliegen. Aber es bleibt wie verhext. Keine DNA-Probe passt zum Serientäter.
Und dann die Enttäuschung.
Ja, aber das gehört in dem Geschäft eben dazu. Und das ist, ich sag mal, diese Siegen und Verlieren. Also sauber zu bleiben in den Ermittlungen und nichts, ich sag mal, zu konstruieren, um da irgendwelchen Leuten Nachteile. Es steckt ja auch da ein Leben hinter. Also von daher, natürlich will man den Täter ermitteln, aber deswegen fängt man nicht an zu konstruieren. Nein.
Eigentlich hatte ich Kommissar Brüggemann gar nicht danach gefragt. Nach seiner Verzweiflung. Und ob er denn nicht auch mal Lust gehabt hätte, irgendeinem anderen Verbrecher die Tat in die Schuhe zu schieben. Einfach nur, damit dieser Fall seines Lebens endlich vom Schreibtisch verschwindet und aus seinem Kopf. Aber ein Trost bleibt Ralf Brüggemann und seinen Kollegen. Seit der Dauerüberwachung am Campus hat das Uni-Phantom nie wieder zugeschlagen. In den Jahren danach arbeitet man die letzten Hinweise ab. Die Ermittlungskommission Messer löst sich auf, bis nur noch Ralf Brüggemann übrig bleibt.
Es gibt eben auch noch was anderes im Leben als eben diesen einen Sachverhalt. Und da muss man auch Verständnis für haben, dass dann eben wieder Personal, Kollegen abgezogen werden.
Seit 2002 ist der unheimliche Vergewaltiger verschwunden. Was mag wohl dahinter stecken? Ist er weggezogen und lebt jetzt woanders? Im Ausland vielleicht? Oder lebt er überhaupt noch? Hat er sich vielleicht sogar selbst umgebracht? Die Fragen bleiben, aber Kommissar Brüggemann geht. 2011 verlässt er das Sittendezernat und den Fall seines Lebens, den großen Ungelösten. Seit ein paar Jahren fährt er wieder Streife in der Nachbarstadt Herne als Schutzpolizist. Und er genießt es. Irgendwann hatte er genug von den Fällen, in denen es um Rotlicht geht, um Kinderpornografie und Vergewaltigung.
Sie sitzen mit dem Opfer gegenüber, das Opfer fängt an zu weinen, das Opfer fängt an zu frösteln, Sie erleben das alles mit. Das sind so Sachen, die können Sie nicht mal eben so ohne weiteres abschütteln. Also von daher ist da ein anderer Arbeitsansatz, ein Arbeitsaufwand dran, als wenn Sie da mal eben kurz einen Ladendiebstahl aufnehmen.
Ganz losgelassen hat ihn der Fall seines Lebens nicht. Dazu ist er noch viel zu engagiert bei der Sache.
Ja, das ist also der Fall meines Lebens, der sicherlich ein anderes Ende hätte haben können sollen. Diese Geschichte hat mich ja über Jahre begleitet und deswegen sitzen wir heute ja auch wieder hier zusammen. Also von daher ist das nicht so, dass man das mal eben kurz abhaken kann, sondern die Geschichte hat noch kein Ende gefunden.
Als Nachfolger übernimmt Kommissar Frank Plewka den Fall, also das, was davon noch übrig ist. Ab und zu muss er einen Hinweis aus der Bevölkerung checken.
Wobei man dann natürlich einteilen kann für die Tonne, so möglicherweise nicht ganz für die Tonne. Und dann kommen ein, zwei, wo man sich überlegt, da könnte was dran sein.
Und 2013 kommt so ein Hinweis rein. Einer, mit dem das Rätselraten ums Uniphantom endgültig vorbei sein könnte. Der mutmaßliche Täter, ein verhaltensauffälliger Mann mit Psychiatrieaufenthalten, der sich 2002 das Leben nahm, kurz nach der letzten Tat des Phantoms.
Ja, wir haben Akten gewälzt und gefunden, dass es einen Hinweis auf seinen Bruder schon mal gegeben hatte, der dem Täter auf den Phantombildern ähnlich sehen sollte, was auch auf die Person zutreffen sollte.
Frank Plewka und seine Kollegen überlegen zunächst, den Toten für eine Untersuchung aus dem Grab zu holen. Aber dann entscheiden sie sich, den Bruder um eine DNA-Probe zu bitten.
Wir haben die geschlüsselt, verglichen und hatten wieder keinen Täter.
Schon wieder eine Niete.
Es war wieder ein Ermittlungsansatz, der ins Leere gegangen ist. Aber ich würde nicht sagen Niete. Ich habe immer noch die Hoffnung, je mehr wir überprüfen, umso näher kommen wir dem Täter. Und vielleicht, wenn die letzte Tat verjährt ist, sagt er, ich war's. Nein, das wäre ein schöner Traum. Aber ich möchte ihn gerne vorher kriegen.
Der Polizei bleiben noch 6 Jahre Zeit für Ermittlungen. 2022 wird dann die letzte Tat verjähren. Ob sich bis dahin noch jemand an das Uniphantom erinnern kann? Außer den Opfern und der Polizei? An der Bochumer Uni kennt man die alten Geschichten zwar noch, aber einige glauben bereits, dass das alles doch nur eine Urban Legend ist.
Ich habe hier Freunde, die hat mir auch mal erzählt, es gibt ja so Gerüchte und alles.
Legende, nennen wir es Legende, das passt wahrscheinlich besser.
Beeinflusst euch das irgendwie noch, so dieses Wissen, dass da mal einer hier rumgelaufen ist?
Also schon gruselig, finde ich.
Ich denke, wenn man aufpassen sollte, besonders als Frau, dann sollte man stets aufpassen und nicht, weil es mal ein Uniphantom gab, weil sowas kann immer passieren. Es muss nicht jemand sein, der das ständig macht, aber es kann auch jetzt, heute passieren, es kann auch morgen passieren, es kann aber auch vor 20 Jahren passiert sein. Also das interessiert mich nicht so.
D-Radio Wissen 100.